So, geht's jetzt wieder? Hey! Alter Vodafone. Alter Vodafone. So. Jetzt muss ich Vodafone erstmal flamen. Ich muss jetzt mal auf Twitter Vodafone flamen. Also das ist ja wirklich nicht mehr normal. Habt ihr eine Idee, wie man rausbekommt, welchen Twitch-Server er jetzt gerade verwendet? Steht das irgendwo? Gucken wir mal, ob wir auf unsere normalen Mbit-Geschichten hochschalten können. Doch, aber ich weiß, dass man es in den Streaming-Settings steht, aber da habe ich gerade mal Auto eingestellt. Und jetzt hat er sich fünfmal versucht, neu zu verbinden. Und jetzt funktioniert's. Das heißt, vielleicht habe ich jetzt einen guten Server gefunden. Ah, wir machen jetzt einfach, wir gucken jetzt einfach. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, wenn ich Wireshark gucke. Wireshark sehe ich wahrscheinlich nichts. Vielleicht schauen, wohin die IP geht. Ja. Chat, ich muss euch mal kurz refreshen. Wieder alles funktioniert. Was im Windows-Netzwerkmonitor? Sehe ich das dann im Windows-Netzwerkmonitor? Vor allem, was ist überhaupt der Windows-Netzwerkmonitor? Wir nehmen jetzt mal Wireshark und gucken mal nach. Wir gucken jetzt mal Wireshark nach, ob wir das irgendwie rausbekommen. Oh, Wireshark muss der garantiert als Admin starten, sonst funktioniert nicht. Ja. So. Was? Ja. Ja, nervt nicht. Habe ich das Falsche genommen? Ah, ich habe das Falsche genommen. Ja, warum sollte es auch Local Area Connection 2 sein? Wäre ja viel zu logisch, ne? So, ich vermute mal, dass das hier der Twitch-Server ist. Ich vermute mal, dass das hier der Twitch-Server ist, weil er ist ganz oft da drinne. Der da. Schauen wir mal. Kopieren. Ich will einfach. Kann man nicht einfach nur die IP kopieren von dem Ding irgendwie? Kopieren. Kopiert man da einfach nur die IP? Irgendwie war ich noch nie in der Situation, dass ich das machen musste. Zusammenfassung als Text. Okay, vielleicht so. Hä? Ah, exzellent. So. Was haben wir denn da so zu bieten? Tja, wir wissen aber nicht, welcher Twitch-Server da dahinter. Franz! French. Schweiz. IP liegt. OMG! Ist das der in Frankreich? Man weiß es nicht. Wir können mal gucken, ob wir ein Reverse Lookup machen können auf die IP. Was war das? Minus X? Nee. Minus klein x? Aha. Sagt mir jetzt auch nicht wirklich was. Keine Ahnung, was da für ein Twitch-Server dahinter steckt. Alles klar. Justin TV. Ja, so hieß das mal. Mein Gott, geht mir das auf den Sack. Drecks-Vodafone Scheißladen. Ganzen Vodafone-Ficker da, ey. Oh, ich muss da kündigen. Ey, es hat keinen Sinn. Es hat keinen Sinn, dass sie zwar das beste Angebot haben, beziehungsweise schnellsten Anschluss, wenn es nie funktioniert. Es hat keinen Sinn. Was, Amsterdam? Wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich Amsterdam. Kann schon sein. Twitch-Server-IPs. Da gibt es auch bestimmt eine Liste. Hier, Ingress Proxy Edge, welcher ist das? Was? Twitchstatus.com? Da habe ich jetzt was? Was für... Amsterdam. Okay, wahrscheinlich benutze ich gerade Amsterdam. Oder zieh... Ich kann überall hinziehen. Ich kann auch nach Uganda ziehen und der Internetanschluss wäre wahrscheinlich besser als hier. Zulul. Okay, Amsterdam. Dann verwende ich das nächste Mal Amsterdam. Ja, Amsterdam verwenden wir das nächste Mal. Alles klar, da weiß ich Bescheid. Okay, jetzt können wir eigentlich wieder anfangen mit dem, was wir anfangen wollten, nämlich. Ich wollte mir doch dieses komische Video angucken, wie man Windows better looking macht. Aber es ist schon lächerlich, oder? Wenn man sich überlegt, ich bezahle, glaube ich, was bezahle ich? Ich muss mal, ach, gibt's ja nicht mehr. Ich bezahle aktuell wahrscheinlich sowas hier in der Richtung. Naja, das stimmt ja nicht. Also ich vermute mal so in dem... Wahrscheinlich werde ich in dem Dreh, ich bezahle, wahrscheinlich werde ich 55 Euro oder so im Monat bezahlen. Ich meine, 55 Euro ist jetzt nicht die Welt, aber man sollte trotzdem erwarten, dass man für 55 Euro, wenn ich einen Anschluss bekommt, der zumindest den Zahlen entspricht, einen bekommt, der funktioniert. Ja, ich bezahle ja doppelt der Power Upload. Also, dass man sich in Deutschland ja schon an bis zu gewöhnt hat, ja, haben wir uns ja schon gewöhnt. Aber dann sollte man wenigstens einen Anschluss bekommen, der meinetwegen bis zu ist, aber dann auch funktioniert. Weil wo ist der Sinn von bis zu, wenn er dann auch noch nicht mal funktioniert? Wisst ihr, wie ich meine? Diese ganze bis zu Geschichte ist ja nur entstanden, weil sie sich nicht sicher waren oder halt keine Garantie geben wollten, was ankommt. Das heißt, okay, es ist weniger, aber es funktioniert. Aber bei Vodafone ist es so, es ist weniger, aber es funktioniert nicht. Wo ist der Sinn davon? Bis zu null, ja? Bis zu null, excellent. Kackspastenladen, ey. Ich weiß gar nicht, warum ich die... Ich wollte die gerade flamen auf Twitter, ja? Ich wollte sie gerade flamen. Die Sache ist bloß die, es hat absolut keine Auswirkung. Es ist komplett vergebene Lebenszeit, Vodafone zu flamen. Du kriegst als Antwort, wir messen dein Modem. Oder deine WLAN-SSIDs sind doppelt. Was beides kompletter Schwachsinn ist. Spätestens, wenn man sein 20. Mal das Modem gemessen hat. Das erste, was dir der Support, vielleicht mal so Umfrage so im Chat, falls sich schon jemand mal an Unity Media oder den Vodafone Support gewendet hat, das erste, was ihr als Antwort bekommt, ist, wir messen mal dein Modem, gib mir mal deine Benutzerdaten, deine Kundennummer, wir messen dein Modem. Und dann kommt als Antwort, die Werte von deinem Modem sehen aber gar nicht gut aus. Wir leiten das an den Techniker weiter. Komplette Beruhigungstaktik, Bullshit-Labertaktik, weil man hofft, dass die eigenen Kapazitäten quasi wieder ausreichen dann demnächst. Und man kann ja daran gar nichts ändern im eigentlichen Sinn. Und die Modem-Werte an sich, die sind auch garantiert nicht schlecht. Es kann ja nicht sein, dass die Verbindungsprobleme permanent zwischen mir und Vodafone sind. Das ergibt einfach überhaupt keinen Sinn. Vor allem, weil es gehäuft in ganz Deutschland auftritt. Das heißt, die Probleme, die müssen eigentlich an der Anbindung von Vodafone liegen. Oder an der Infrastruktur von Vodafone. Nicht zwischen mir und Vodafone. Wie hast du das bei dir gelöst? Achso, ich plane, da Benzel schreibt, ich plane ein Sophos UTM als Modem einzusetzen und dahinter die Fritzbo als Switch-Telefonanlage. Oh ja, mach. Also bei mir ist das folgendermaßen gelöst. Ich habe eine Unity Media Connect Box, weil halt Unity Media, Dahinter ist einmal eine Fritzbox für ZIP und DECT und VoIP. Und ein MikroTik-Router für Routing-Gedöns. So, aber jetzt können wir uns mal anfangen, den Zeug anzu... Ich hoffe, die Verbindung bleibt jetzt bestehen. Also, ich werde in Zukunft über den Twitch-Server in Amsterdam wahrscheinlich streamen. Mal gucken, ob das besser funktioniert. Gurke des Grauens. Es ist immer ein bisschen regionabhängig. Es gibt Leute, die flamen bei Vodafone. Es gibt Leute, die flamen bei der Telekom. Du kannst überall die... Also, man kann überall mal in die Scheiße greifen. Aber Vodafone ist durchschnittlich gesehen, wenn man sich die Probleme anguckt, einfach nicht mehr feierlich. Disconnect-Box. Kannst du ein Headset oder Mikrofon fürs Talken und Voice-Talk empfehlen? Ja, immer noch das MMX300. Ist immer noch nach wie vor das beste Gaming-Headset, was es gibt. Wenn du mit geschlossenen Kopfhörer klarkommst. Ich find's ganz gut mittlerweile. Ich fand's am Anfang ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Und ansonsten, womit man auch nichts falsch machen kann, ist ein ordentlicher Kopfhörer, der einem gefällt, und ein Modmic dran pappen. Allerdings sind die Modmics mittlerweile verdammt teuer geworden. Das heißt, ich würde gucken, dass ich nicht gerade das Neueste kaufe. Shop. Microphones. Als hätten nur Grills das Headset auf. So, kostet mittlerweile 50 Euro. Es ist schon ziemlich, ziemlich teuer geworden, der Kram, ja. Vielleicht kriegst du noch ein älteres Modmic. Tja, gibt's noch ein älteres Modmic irgendwo zu kaufen? Anscheinend nicht. Weil für den Preis kannst du dir fast schon MMX 300 kaufen, was im Prinzip genau das gleiche ist. Plus finde ich noch ein Ticken besseres Mikrofon hat. Das MMX 300 ist nicht offen, ne. Vielleicht gibt's das mittlerweile auch offen. Nee. Ist es nicht. Jetzt bin ich natürlich voll aus dem Erzählen rausgekommen, ne? Aber. Ach so, ist. Geht mein Fragen-Log-Tool eigentlich noch? Ah, tatsächlich, funktioniert noch. Gibt's bei dir einen kleinen Provider, der Richtfunk anbietet? Keine Ahnung. Ich will keinen Richtfunk, ich will ordentliches Kabel. Eine ordentliche Leitung, es muss ja kein. Koax-Kabel sein. Kann auch Glasfaserkabel sein und Kupfer ist mir vollkommen egal. Ich will Kabel. Scar Mitch, Provider wechseln. Das ist auch das, was ich machen werde. Das hat keinen Sinn, da auf Besserung zu hoffen und den Support anschreiben kannst du auch vergessen. So, hatten wir. Ja, siehst du mal, wo liegt das überhaupt? Wo liegt das? Portugiesische Insel? Irgendwo im Atlantik oder so? Na? Oh, da hat man einen besseren Internetanschluss, ja, das wundert mich nicht. Wir sind ja in Deutschland absolutes Internetentwicklungsland. Ja, wahrscheinlich gehe ich auch zur Telekom, was anderes bleibt mir eh nicht übrig. Kannst du nochmal die Frage zum Stream-Tool beantworten? Was denn? Welches? Was? Wie? Was war die Frage? Das habe ich schon mal auf Englisch gesehen, das Video. So, also können wir uns das eigentliche Video angucken, was wir uns angucken wollten, nämlich das da. schauen wir mal. Also jetzt gucken wir uns mal, wie man Windows better looking machen kann. Ich könnte wetten, also diese ganzen Videos sorgen eher dafür, dass Windows danach noch ekliger zu benutzen wird. Ich weiß nicht. Viele machen in diesen Styling-Videos Windows dann auf Mac, was halt nicht funktioniert. Egal, gucken wir mal. Viral Hattricks. Ah ja, alles klar. Subscribe. Erstmal mal 3 Minuten Video, 15 Sekunden Intro. Excellent. Achso, der erzählt gar nichts. Der hat nur Musik. Okay, dann kann ich ein bisschen flamen dabei, wenn wir uns das angucken. Okay, also, was kommt da am Ende raus? Rainmeter, Igitt. Warum sollte ich das denn installieren? Das ist so ein Overlay-Ding. Warum? Wozu? Warum sollte ich das machen? Das ist richtig oldschool. Damals hat man auch diesen Rain-Kalender installiert unter Windows XP-Zeiten. Kennt ihr einen Rain-Kalender? Kennt ihr noch jemand Rain-Länder oder so? Ja, den Kram, den hatte man immer unter Windows XP und so hat man den drauf. Ja, 24 Monatsverträge ist komplett für den Arsch. Das. What the fuck? Wozu? Egal. Ich warte mal ab, was am Ende rauskommt. Style XP war top. Style XP war wirklich top. Am Ende sieht's halt aus wie Mac. Style XP war geil. Die haben den Kram ja komplett rausgebaut. Das funktioniert ja nicht bei Windows richtig unter Windows 7 und Windows 10. Aber Style XP war schon echt cool. Ich habe doch gesagt, das sieht am Ende vielleicht bestimmt dann aus wie Mac. Sie versuchen das immer. So, jetzt hat man so ein hässliches, ich muss mal den Mauszeiger wegmachen, weil, ne? Jetzt hat man so ein hässliches Dock. Was hat er da überhaupt für einen komischen Explorer? Warum? What the? Oh, Wallpaper, ganz wichtig. Ohne Wallpaper geht ja mal gar nichts. Also ohne diesen Wallpaper wäre das Theme. Ich meine, ey, farblich und iconmäßig sieht es tatsächlich ganz gut abgestimmt aus, allerdings passen die Icons und Farben halt überhaupt nicht zu Windows 10. Und vor allem, jetzt müsste man mal bei diesen ganzen Modding- und Verbesserungsvideos, eins muss mir die Leute ja mal erklären. Was ist der Vorteil von dieser Docking-Schnellstartleiste im Vergleich zur normalen Windows-Taskleiste? Warum? Was macht es besser, dass man hier eine Schnellstartleiste hat, anstatt die Taskleiste zu verwenden? Sieht fancy aus, ja, das war's aber auch. Oh, jetzt gibt's noch Overlay. Jetzt sieht's ein bisschen aus wie ein Android-Startbildschirm. Was Desktop-Icon? Und wie greife ich jetzt auf die Windows-Suche gescheit? Oh nee, also. Ich weiß ja nicht. Also, ich meine, es mag zwar stylisch aussehen, aber ich bezweifle, dass das bessere Usability hat als das Standard-Windows-Zeug. Außerdem ist es nicht hundertprozentig centered, das stimmt. Und davon abgesehen, so hässlich, beziehungsweise so unpraktisch ist ich die Bedienung von Windows auch finde, die ganzen Mods, die es dazu gibt, wir haben ja auch ein paar Oberflächen ausprobiert, die ganzen Mods, die es dafür gibt, machen das Ganze meiner Ansicht nach nur noch schlimmer. Zumal man jetzt immer auf den Desktop gehen muss oder so. So, wir. Also ich sehe da keinen Mehrwert von. Der Knallbusch sagt, Windows wird halt langsamer, weil mehr Programme geladen werden müssen für sowas. Nee, das ist mittlerweile auch nicht mehr so wild. Mittlerweile hat man wirklich genug RAM, genug CPU-Leistung, dass man ein paar Idle-Programme ohne Probleme ab kann. Das ist genauso wie das Gerücht, dass... Na gut. Ich meine, sieht schön aus, aber das war's. Oh, ich dachte gerade, der Stream wäre abgekackt. Ist er aber nicht. Das ist genauso wie das Gerücht, dass Windows langsamer wird, wenn man... Genauso wie das Gerücht, dass Windows langsamer wird, wenn man die Registry vollmüllt oder so. Das ist ja auch nicht so. Was ist denn Opera Gaming? Das ist dieser komische Opera Gaming GX Browser, oder? Oder wo hast du das jetzt her mit Opera Gaming? Stand das da irgendwo? Ach, bei dem hier? Ja, das ist dieser Opera Gaming Browser, der sich mir überhaupt nicht, die Existenzberechtigung nicht so ganz erschließt. Mit dem Rainmeter kann man Ryzen nicht mehr in Idle, das ist natürlich bitter. Ey, Opera Gaming, das ist dieser komische Opera GX Browser. Den haben wir auch schon mal ausprobiert, wo sich mir auch die Existenzberechtigung dieses Browsers nicht erschlossen hat. Außer, dass er fancy Gaming-RGB-mäßig aussieht. Das ist ein ganz normaler Chrome. Und er hat genau einen RAM-Limiter und so. Also, ich weiß nicht. Weiß nicht, wozu man das braucht. Zumal Opera kannst du ja eigentlich auch, seitdem es reine Chinesen-Firma ist, kannst du das ja auch, oder gehört, komplett den Chinesen gehört, kannst du das ja eigentlich auch vergessen. So, also ich würde sagen, wir gucken uns jetzt erstmal in Ruhe, dass wir uns ein bisschen abregen können von Kack Vodafone. Gucken wir erstmal eine Runde Battlefield. Firefox weiß ich nie, was jetzt ihr aktuelles Logo ist. Haben die sich schon wieder geändert? Stimmt? Was ist das denn jetzt schon? Das ist doch nicht das aktuelle Firefox-Logo, oder? Das ist ein anderes Logo als das. Die wissen echt, ja, bei Firefox weiß man echt nicht so genau. Bei Firefox weiß der echt nicht so genau, was das aktuelle Logo ist. Vielleicht sollte ich mal updaten, muss ich es noch updaten, vielleicht ist es nicht up to date genug. Help. About Firefox. Wie macht man überhaupt bei Firefox jetzt ein Update hier? Up to date? Nö, das ist das aktuelle Logo. Aber bei Firefox blicke ich da eh nochmal durch. Erstmal Google Chrome. Das totale High-Res-Icon. Guck mal. Huge High-Res-Icon. Alle anderen Icons besser. Sogar das Chromium-Icon besser als das Chrome-Icon. Okay, komm, wir gucken jetzt eine Runde Battlefield. Zur Entspannung. Windra. Das ist eine gute Frage. Muss ich ja kurz noch sagen, der Zeitwächter fragt, wo ist der Unterschied zwischen Chrome und Chromium? Chrome ist das Ding, was du 1:1 so kriegst von Google. Chromium ist Chrome quasi von der Community mit ein paar Patches nochmal neu kompiliert. Es ist im Prinzip ein Chrome, allerdings mit ein paar Sachen entfernt und eventuell ein paar Sachen hinzugefügt. Aber es ist im Prinzip ein Chrome, nur dass es nicht 1:1 der Chrome ist, so wie ihn Google ausliefert. Ja, genau, so Sachen wie DRM. Ich bin mir gar nicht sicher, ob es nicht sogar ein DRM Chromium gibt. Zumindest sind da ein paar Sachen nicht drin. Die ursprüngliche Sache, warum ich eigentlich Chromium verwende anstatt Chrome, ist, weil ich einen Browser wollte, wo Chromecast und so aus ist, wo das ganze Google Audio-Video-Geschiss nicht drin ist. Und das liegt nicht daran, dass ich das nicht an sich was gegen das Google Audio-Video-Zeug habe, sondern das liegt daran, dass ich drüben einen Chromecast stehen habe und man total einfach Videos broadcasten konnte aus Versehen, wenn man falsch geklickt hat auf den Chromecast drüben, was voll für ein Arsch war. Bäm! Alter, was? Was ist denn mit den Gegnern schon wieder los? Ich krieg schon wieder Anfälle, wenn ich das hier sehe. What the fuck? Was ist? Die Schneiber-Dudes kriegen Gorovic. ETF! Die Gegner! Keck W! Ey, gut, sind die blöd. Ahi! Ahi! Oder wie geht das? Ahi! Ich kann die Keck-W-Lache nicht nachmachen. Ahi! Ahi! Pepega, ja, richtig Pepega. Welcome to the Battlefield Top Plays. In this episode we have some of the finest moments. Ich lasse ihn mal ein bisschen leiser, weil er erzählt immer das gleiche. Ich laber einfach drüber. Battlefield 3 and Battlefield 4. Following that incredible Magnum clip at the start from Corsair, we've got a clip from Archer. And a massive point. Oh, die werden weggesprayt. Ich muss euch ja sagen, ich glaube, ich habe 5 Minuten mit dieser Waffe. Operation Metro using the AS-Val. Länger habe ich hier nicht gespielt. Aber in Battlefield 3 war eh Medic Train angesagt. Huge Aim. Ich fand auch den Sound von Silenced Waffen so geil in Battlefield 3. Für Pega-Gegner. Sugarmaster is next with two. Oh, jetzt wird geschneibert. Ja, ich habe jede Menge neuer Clips bekommen. Leider die meisten nicht so gut. Oh, 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 bam. Der Chat hatte aber auch schon genau die was hatte der Pilot eigentlich da genau vor? Ich meine, noch bevor er den gesniped hat, ist er ja schon quasi mehr oder weniger auf die Erde geflogen. So, jetzt hätte er doch eigentlich... Na gut, jetzt wurde er platt gemacht. Jetzt spätestens hätte er eigentlich abdrehen müssen. Bam. Und das ist das Coole, was ich finde, was halt irgendwie Battlefield 3 und Battlefield 4 ausgemacht hat. Sowas ist halt ungeskriptet. Der snipe den Typ raus, bam, der Chat fliegt 1:1 so weiter, Chat geht runter, bam, und fliegt in die Luft. Das sind so richtig Sachen, wo es halt Bock macht, Battlefield zu spielen. In Battlefield 3 is epic and the best long range recon I've ever seen has to be. Ach, der Typ wieder. Das clips with the audio turned up. Den hatten wir schon in den letzten paar Clips. Der sniped immer 50 Kilometer über die Map. As he dominates the battlefield from miles away. Bam! The third clip is especially good as he manages to take out a tank with a sniper rifle. Was? Na gut, einen Panzer mit dem Sniper kannst du eigentlich nur, wenn du C4 anschießt oder so. Ich sehe den Gegner noch nicht mal. Wo ist der Gegner? Ach, da! Was zum Teufel? Wo ist... Hätten die Gegner, würden die nicht spiegeln, würdest du echt nichts sehen. Den sehe ich gar nicht. Ach doch, da. Vor allem, warum headshottet er die auch noch? Das ist echt krasser Shit, ey. Zack. Ich meine, das sieht man ja, das trifft ja reproduzierbar. Was ich gesagt habe. Der hat C4 angeschossen. Guck, der hat hier das C4 angeschossen. Und deswegen ist der Deswegen ist der Panzer in die Luft geflogen. Guck hier, Destroyed Explosive. Da hat das C4 angeschossen und dann ist der Panzer in die Luft geflogen. Das ist auch die einzige Sache, die mir eingefallen ist, die irgendwie dazu, die auch andersweise dazu führen kann, dass du mit dem Sniper den Panzer in die Luft sprengst. Man hat den Panzer halt nicht gesehen. Also ist schon hart, wie er die trifft. Also das ist wirklich massive Pock.
The best thing about Battlefield 3 is probably the variety of different clips that you can manage to get. LGC Moriarty is coming in with two very special clips. The first is a back-to-back TV shot
of
parachuters. It's really special being able to do this. When somebody bails out in Battlefield 1 and 5, it can be difficult to take them down.
Yeah, Battlefield 5 sucked auch. Helicopter at least, ich bin immer gespannt, was die machen. Jetzt, wo Battlefield 5 quasi RIP ist. Was machen die eigentlich jetzt? Jetzt, wo sie gesagt haben, Battlefield ist sehr schön hier, Pause. jetzt, wo sie eigentlich gesagt, wo sie gesagt haben, Battlefield 5 ist quasi, ist jetzt vorbei, wird jetzt nichts Neues mehr entwickelt. Was machen die eigentlich jetzt? Weil ich meine, das nächste Battlefield ist doch mal locker mindestens ein Jahr weg. Mindestens ein Jahr weg, wenn nicht sogar zwei. Battlefront 2 ist auch vorbei? Echt? Das ist doch angeblich mittlerweile ganz okay. Was machen die denn dann jetzt, bis das nächste Battlefield rauskommt? Anthem weiter programmieren. Ahi! Was wollen die machen? Kurzarbeit. Wahrscheinlich. Das ist ja auch...
Battlefield was? Firestorm. You can see the cheetah flying around the map. This is just absolutely ridiculous how they don't
get banned
from a server when they're doing this sort of stuff.
Was war denn das? Was ist denn da gerade auf ihn runtergeflogen?
From a server. Battlefield 3 Firestorm. You can see the cheetah flying around the map. This is just absolutely ridiculous.
Das sind Granaten, die aussehen wie Spielermodels.
They don't get banned from a server when they're doing this sort of stuff. Nonetheless, LGC Moriarty, being the absolute beast he is, manages to take down the cheetah twice. And the second clip is really special.
What the fuck?
Top play against the cheetah.
Hexos, yeah. Oh, nice. Ich hab's nicht gecheckt. Wo hat er den Cheater jetzt gekillt? Ich hab's nicht gesehen. War zu Pepega für.
Next up, we have a hardline clip from Jammin Beezy.
Hat ihn überfahren. Ah.
To slow down.
Oh, es ist Hardline.
For the first time, just to work out what happened. It took me a minute to kind of work out what was going on, because it's incredibly rare to see something like this. Perfectly timed. He's playing on what I think is derailed, although I'm useless at names for hardline maps.
Ich auch, ich hab keine Ahnung. Collateral.
Snipe using the R700.
Moment, das heißt, der Typ hat die auf dem Motorrad gekillt plus den letzten, der noch im Auto saß, oder? Weil sonst hätte er keine drei Kills gekriegt.
Another kill with the G18 just to finish it off. But if we watch it again in slow motion, we see the bike here. He manages to headshot the rider or the driver of that bike, and then I think he either gets two kills on the car behind, or
yeah,
he
genau.
Destroys the car behind and manages to get himself the triple that way. Pretty rare though, never seen that before on Hardline. Moving on, it's Scoper 49 and a really satisfying kill streak on Flood Zone using the MTAR, a weapon that I very rarely see on the top plays. I know I say that about a couple of weapons.
Oh, die Nachladegeräusche waren auch in Battlefield 3 und 4 irgendwie so cool. Das waren Games, wo ich quasi den ganzen Tag nachladen konnte, weil das Nachladen schon so geil geklungen hat. So.
Nice to see something.
Pepega Sounds, Alter.
Just the AEK on Battlefield 4. An epic clip, this one, on a map that, again, is quite good for infantry gameplay, but can be difficult to put together streaks on. This is a really satisfying one. Enjoy.
Moment, was? Pepega Gegner ist wieder. Massive NA Aim. Also manche Gegner, frage ich mich echt, was bei denen abgeht. Spielen die irgendwie über Edge oder was? Guckt es euch mal an! Die treffen den Hut nicht.
The second clip from Scoper is using the L85A2, a weapon that is severely underrated, I feel, on Battlefield 4. This is an 11-man back rage, also using the Magnum, as you'll see. Not your typical mag dump, spray and pray. He has to work a little bit for his kills in terms of moving around, but a lot of
nice.
Don't shoot back at all.
So, five
super
Kackwaffe.
Satisfying stuff from his end.
Bam! Die Magnum-Kills fühlen sich, aber die besten Kills, also ich muss euch ja mal sagen, was mir einfällt gerade, die coolsten Pistolen-Kills, also wo sich die Pistolen-Kills am besten angefühlt haben, war immer noch, war das in Bad Company 2? War das das Ding? Das war Poggers. Oder gab's die, warte mal, MP, oder gab's die auch in Battlefield 3? Nee, in Battlefield 3? Nee, dann meine ich Bad Company 2. Dann meine ich wahrscheinlich Bad Company 2. Warte mal, ja. Ja, das Ding, genau. Genau das Ding. Wie, mehr kommt da jetzt nicht? Ah, ja, das war excellent. Excellent war das Ding. Ah, ja. Das war nice, das Ding. Okay, der Clip sagt... Oh, 9 Jahre, Rex Montage. Zeig her. Beste. Das ist aber nicht die Rex. Ah, jetzt. Ein bisschen dunkel das Ganze, ne? Das war auch cool, da konntest du konntest ja das C4 da über die halbe Map schmeißen. Das war die geilste Pistole, fand ich bisher in jedem Battlefield. Also also über alle Battlefields fand ich die Rex in Bad Company 2 hat mir am meisten Bock gemacht. Das hat sich auch so richtig geil angefühlt. Bam, bam, bam. Okay, das ist der Pepega Gegner hoch 3 da gerade. Das fühlt sich schon so richtig heftig an, das Ding. Kolibri Battlefield 1. War Kolibri nicht dieses Mini-Ding? Tja, Battlefield 1 kaum gespielt. Außer ein bisschen Beta. Und die Nachladeanimation war auch geil, wie die Patronen dann rausgesprungen sind. So. Richtig Pepega Sounds gerade. Aber das ist geil gewesen, das Ding. Das ist richtig huge. Was spielst du aktuell? So ein bisschen Path of Exile, das war's. Gibt ja nix. Ich bin schon die ganze Zeit auf der Suche nach irgendeinem Game. Ich habe sogar schon überlegt, ob ich nicht mal eine Runde Warzone spielen soll, so für mich. Aber irgendwie widerstrebt es mir. Und auf Valorant habe ich auch keinen Bock. Ich weiß gar nicht, was los ist. DICE will die Server von SBF1 wieder auf. Was ist denn SBF1? Okay, egal, was auch immer. Ich wollte mir nur ein paar Rex-Kills angucken. Schauen wir uns mal besser das hier fertig an. Star Wars Battlefront 1, okay. Warum das denn?
Keeping it with Operation Locker, we've got a clip from
Sabello. Das ist Ibaro. Ach nee, das ist Sabello. Dachte content. Schon, der Cute Mod. Der hätte es geschafft in einem Clip.
The enemy players here on Rush. You can see just in time he gets back into the play zone.
Das war halt auch cool, dass du bei manchen so über die Bande flanken konntest. Das krasseste Flank auf, was out of map ist, ist immer noch auf Isla Innocentes in Bad Company 2, wo du außen auf die Klippen drauf kannst, was so überhaupt nicht gedacht ist, und von da bist du fast unzerstörbar. Da werden sie aber gut weggesprayt.
Moving back to the original meat grinder, it's Battlefield 3 Operation Metro. Medium Long is coming in with a shotgun clip. Whether you love them or hate them, shotguns in my opinion are very satisfying to watch. The clips
are nee, Bambino Bela, da sind wir uns nicht einig, weil Paraiso ist die beste. Oder Port Valdez oder Dämmerwand Peaks. Eigentlich gibt es gar nicht die beste. Es gibt ein paar richtig gute Rush-Maps, aber ich finde es schwierig, mich festzulegen, was die beste Rush-Map ist.
Try and help clear for my team. I don't know if it's gonna work.
Zack, Shotgun in your face, next. Der wird bestimmt geflamed. Shotgun-Spieler werden immer geflamed.
Oh, now I'm dead.
Der Trolley-Gnome. Keep
you in Battlefield 3 for another clip. We have something from Wizard. No audio with this one, unfortunately, but it's a really nice clip with the
MC. Das ist aber mal richtig exzellent Seitenverhältnis.
So, imagine if this map was remade for the next Battlefield game somehow, if they managed to.
Ihr müsst den Kram nicht remaken. Ihr müsst einfach wieder gute Battlefield-Maps basteln.
People would absolutely love it. It's such a classic. And this situation here where you manage to push through enemy lines.
Oh, das war ein nicer Headshot mit der Magnum.
Side alleys.
Und der guckt einfach nur der hat einfach nur nach oben geguckt, schon ja, egal, RIP.
An awesome map and an awesome clip. Moving on to Battlefield 4, it's Dark Fear. He's in the medic class using his scar rage.
Oh, was hat der, Alter, was ist mit dem seiner Farbe los? Die ist ja komplett kaputt. Und das liegt nicht an dem Flair.
A load of kills.
Hat er da irgendwie einen ist ein Filter drüber oder was? Ich werde sicherlich eine neue Folge Top Plays machen. Das kam ja gut an und es hat auch Bock gemacht. Dafür sprayt er so gut weg. Für das, dass er so komische Farbsettings hat, aber er sprayt es gut weg. Und macht noch die Legehenne hinten drauf hier. Wahnsinn.
Sticking with Operation Locker. For another clip is Nefis.
Das war jetzt heute eine Mischung aus Locker und Metro.
A kind of typical MG4 back raid. You get behind the enemy players here. We've all done this in the past, or at least tried to. You get your way through, and then you have to work out which enemy is going to die first. An awesome back raid clip.
Mit dem Ding habe ich, glaube ich, auch so gut wie nie gespielt. Sag mal, hat das Ding keinen Rückstoß? Oder gleicht er das nur gut aus?
Two clips left in today's episode. This one from Matty is going to be yet another operation.
Moin, World says Vior.
This one clearly is a little bit better.
Hat Nick hat keinen Rückstoß, okay?
In terms of skill from Matty, he's an absolutely incredible player. One of the best on Operation Locker. You just don't want to come up against this guy. He's so difficult
Moment.
To kill.
Es gibt eine 416, die gab's auch in Battlefield 4? Ich bin verwirrt, was die Waffen angeht, manchmal zwischen den Games.
The way he jumps around and moves and maximizes the movement.
Klar.
He also is running in a squad full of players who know exactly what they're doing as they look to crush the enemy team on this game of Rush, using everything in his arsenal to capture this last objective.
Beste Waffe Also meine Lieblingswaffe aus Battlefield 3. G18 ging halt auch ab. G18 hättest du also eigentlich. Hätten die. Nee, noch nicht mal mit mehr Munition. Die G18 hättest du eigentlich ohne Probleme als Primärwaffe spielen können in dem Game. Das Ding war echt krass.
And finally a clip from Super Shark Zero 2. Something a little bit different, representing.
Okay, die Map sieht man selten. Die Satellitenschüssel-Map. Weiß gar nicht mehr, wie die hieß. Power Down, nee. Down, Down. Wie hieß die Map? Down? Irgendwas mit Down, Down? Nee. Genau. Rook Transmissions,
ja.
Komm ich jetzt auf Power Down? Weiß auch nicht.
Check the players' channels out in the description down below. Thanks for watching, and I'll catch you in the next video.
Ja, mal wieder sehr schöne Compilation. Ich fand die auch nicht geil. Die Map hat gesackt. Die hat mir auch nicht gefallen. Die hat mir überhaupt nicht gefallen. So, was haben wir als nächstes hier? Die Lego Technik MP5. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie habe ich mir gedacht, muss ich mir die Lego Technik MP5 mal angucken. Okay, das ist irgendein Matrix Clip, den brauchen wir nicht. Die brauchen wir, Lego Technik MP5.
Lego Technics Version.
Das ist so ein richtiger Coconut Channel wahrscheinlich. Was macht man aus Lego? Natürlich MP5 bauen.
Impact Heckler and Koch MP5.
Heckler and Koch
MP5. It's a compact Heckler and Koch MP5 submachine gun.
Ah, ja, wenn Heckler und Koch das ist.
The gun can produce as many as 420 shots per minute. It takes only 4 seconds to empty the 28-round magazine.
Ja, das hat aber mit der Lego-Waffe überhaupt nichts zu tun.
Effective range is about 4 meters. It's almost real size. The weight is well-balanced. It's comfortable to use with one hand. Okay, now it's showtime.
Okay, es funktioniert. Es funktioniert, ja. Das Dumme ist, ich habe gehofft, er zeigt ein bisschen, wie es funktioniert.
By changing the holding time of the trigger, it's easy to fire the single shot or in continuous mode. The magazine changes easily. It's fixed with
simple. Ich habe jetzt eigentlich gehofft, er zeigt ein bisschen, wie es funktioniert, aber dafür ist überhaupt keine Zeit mehr.
That's all. Thanks for watching. As always, you'll
would actually be see me ETF. Ich wusste gar nicht, dass es ein Ding ist, dass Leute Lego-Gewehre bauen. What the fuck? Was nicht alles gibt. So, was gucken wir uns als nächstes an? Ist Witcher 3 5 Jahre später immer noch ein Meisterwerk, ja. Das hat Jubiläum. Das kam 2015 kam das jetzt in dem Dreh raus. Ja. 14 Tage. Da gucken wir uns mal an. Ich meine, warum sollte es das nicht mehr sein? Und zumal sich grafisch die letzten 5 Jahre jetzt nicht so extrem viel getan hat, dass Witcher jetzt auf einmal schlecht aussieht.
Seit Jahren wählt die GameStar-Community, wo immer sie nur kann, The Witcher 3 auf Platz 1 aller User-Umfragen. Die besten Rollenspiele ja natürlich.
Grafik-Mods gibt es ja auch noch.
Der Community-Liebling des Jahres 2015, 2016, 2017, 2018.
2019.
2019 reichte schon der Switch-Release und zack stieg GameStar wieder.
Also, ganz ehrlich, Leute. Witcher auf der Switch. Ich weiß nicht, wer sich das freiwillig gibt, ey. Das sieht wirklich scheiße aus, das Game auf der Switch.
Auf Rang 1 diverser Umfragen bei uns. Du könntest ein Ranking der besten Total War-Spiele machen und die GameStar-Fans würden trotzdem den Witcher auf den Thron setzen. Aber ist The Witcher 3 wirklich so gut gealtert? Und noch viel spannender, der Zahn der Zeit ändert ja auch unsere Gewohnheiten. Vielleicht treten 2020 manche versteckte Stärken hervor, die beim ursprünglichen Release von The Witcher 3 2015 gar niemand mitbekommen hat.
Ja, das
oder
war
auch Schwächen.
Witcher, also man muss ja mal eins loswerden. Witcher 3 war echt geiles Game. Ich meine, perfekt war es nicht. Aber also insgesamt von dem, was man heutzutage an Content dafür bekommt, also wenn man sich heute Witcher 3 kauft mit den DLCs, das ist absolutes Schnäppchen für Content zu Preis, ja. Und gerade der erste DLC, Dings hier, nicht Blood and Wine, sondern Heart of Stone, genau, muss man gerade nachdenken. Heart of Stone hatte eine der coolsten Stories überhaupt. Also es gibt wenige Games, wo ich sagen muss, dass die so, und die war ja auch nicht lang, die ging ja irgendwie 3, 4, vielleicht 5 Stunden oder so, die Main Quest, aber die war so nice von Heart of Stone, dass das für mich immer noch eine meiner absoluten Lieblingsquests ist.
Besonders über die Zeit schlecht gealtert sind. Und was ist, wenn man erst jetzt mit The Witcher 3 anfängt? Was für eine Erfahrung ist das? Tja,
das ist
genau
top.
Das habe ich völlig selbstlos für euch rausgefunden. Klären wir also für diesen Test-Kontrollbesuch Re-Review Deluxe Edition. Was taugt The Witcher 3 im Jahr 2020? Lohnt sich der Neueinstieg oder die Rückkehr vor dem Release von Cyberpunk 2077? Wenn sich in den letzten Jahren innerhalb der Gaming-Branche eine Sache nicht verbessert hatte, dann die durchschnittliche Qualität von Spiele-Stories.
Das stimmt.
Und genau hier lässt The Witcher 3 auch 5 Jahre später die Konkurrenz noch richtig, richtig alt aussehen. Lustigerweise
viele Quests, so sehr. Viele Quests sind auch übelst durchdacht. Stimmt, DRM-free gab es das ja auch. Viele Quests sind auch übelst durchdacht, dass man quasi um 3 Ecken erst was rauskriegt, was man anderweitig überhaupt nicht sehen würde. Also die haben sehr viel Arbeit in Content gesteckt, den viele Spieler noch nicht mal zu Gesicht bekommen würden.
Mit seiner Hauptquest. Falls ihr erst jetzt in die Welt
des Hexes
einsteigt, habt ihr gegenüber früher einen Vorteil. Ihr könnt
die hat mir ja gar nicht gefallen.
Schauen,
die war okay, sagen wir mal so. Also die Witcher-Serie, die war in Ordnung. Die war ganz okay. Die ging so, ja. Aber, also, wirklich, also richtig gefallen hat sie mir nicht. Vor allem, weil da so viele unsinnige, widersprüchliche Sachen drinne waren. Da waren so viele widersprüchliche, merkwürdige Sachen drinne, die auch einfach nur teilweise übelst freudig. Wo ich mir gedacht habe, der Drehbuchmensch hatte keinen Bock oder so. Ich wollte ja mal sogar ein Video drüber machen, wo ich mich auslasse über die Witcher-Serie. Ich hatte mir damals so ein Textdokument gemacht, aufgeschrieben, so wo ich gesagt habe, ey, das passt irgendwie null zusammen an vielen Stellen. Fuck, genau. Das ist scheißegal, ob die auf den Romanen oder auf dem Game basiert. Es hat viele inkonsistente Sachen, die einfach unsinnig sind. Zum Beispiel eine Sache, die mir jetzt direkt einfällt, wie bei der Witcher-Serie übelst fail war. Krieg das gar nicht mehr richtig zusammen. Aber das ist so eine Sache, die hat sich bei mir im Kopf eingebrannt, weil die komplett bescheuert war. Am Anfang, als die Stadt angegriffen wird, da ist ja der eine Zauberer-Dude, der einzige männliche Zauberer, den es in der ganzen Serie gibt, ist am Start drin, ne? Und hilft ja damit, die Stadt zu verteidigen. Und sie haben dann keine Ahnung, wie sie die Stadt verteidigen sollen, hatten ja irgendwie auch keine Zeit, da Verteidigung aufzubauen, was auch immer. Und dann kratzen sie am Anfang alle ab. Okay, ja. Quasi der Witcher Gandalf, genau. Der Mausek, genau, den meine ich, Casino-Kapitalist. So, und die Frage ist halt, und soweit ich weiß, ist es in den Vorlagen auch so, dass Druiden überhaupt keine Portale erschaffen können. Das heißt, insofern eigentlich ganz sinnvoll. Nur, dass irgendwie 5 Folgen später der Typ auf einmal ein Portal an Start zaubert, um sich wegzuteleportieren. Was den kompletten Verlauf der ersten Folge eigentlich absurd macht. Wenn er das doch kann, warum macht das nicht einfach? Ja, ich weiß, da gibt es dann bestimmt wieder Leute, die dann irgendwie sich da Sachen zusammendichten. Aber es ist einfach, es gab viele Sachen in dieser Serie, wo ich gesagt habe, die passen einfach nicht richtig zusammen. Und das war nicht wirklich schlecht, aber auch nicht wirklich gut.
die Vorgeschichte der Charaktere zu bekommen, die in The Witcher 3 nach wie vor leider nur grob umrissen wird. Alternativ könnt ihr auch die Romane lesen, aber das ist, wie ich finde, eine ziemlich langatmige Angelegenheit.
Oder auch, wo Geralt Spiel am Anfang was mit da mit dieser Tussi im Wald hatte. So komplett random auf einmal, so nach dem Motto, ihr trefft euch jetzt im Wald und jetzt wird gefickt. Und ich dachte, was? Warum? Einfach mal so, mitten im Wald, so random, so, ah ja, wir sitzen jetzt zusammen am Feuer, ja, wir finden uns nicht total scheiße, auf geht's, bam, bam, bam. Also, manche Sachen wirken entweder überstürzt oder nicht passend oder, irgendwie ist das nicht so hundertprozentig übergesprungen, das Ganze.
Das hier als Monsterjäger Geralt, das ist der hier, euer Mündel Ciri, das ist die hier, retten müsst, ist zwar eine unterhaltsame und gut geschriebene Schnitzeljagd, die wird aber dem wahren Story...
Das ist vollkommen egal, ob die Sachen im Buch sind oder nicht. Du musst von einer Serie, muss das ordentlich strukturiert sein, du musst Sachen erklärt kriegen. Ich meine, ich kann auch eine Buchvorlage nehmen und einfach drei Szenen daraus nehmen, komplett zusammenhanglos, und dann sagen alle, ja, aber das war auch im Buch. Nee, ist vollkommen egal. Außerdem, wenn man sich das mal durchliest, sind auch sehr viele Leute, die Bücher gelesen haben, überhaupt nicht glücklich damit. Und wie gesagt, ich will mich jetzt nicht so sehr über die Witcher-Serie auslassen, das hat ja auch keinen Sinn mehr. Ich habe mir dazu extra mal, damals, weil ich ein Video zu machen wollte, ein Textdokument gemacht. Es gibt viele Sachen, die wirken einfach billig insofern, als wollte man sich keine richtige Mühe geben. Ja. Am besten, also es gab auch ein paar coole Seiten, die Folgen mit Dandelion und Geralt, die fand ich eigentlich alle cool. Ja. Leider ist dann am Ende ist er überhaupt nicht mehr am Start. Es hatte auch ein paar coole Sachen, so ist es nicht. Aber der große Wurf ist es jetzt nicht gewesen.
Witcher 3 ironischerweise nur selten gerecht. Denn dieses Spiel glänzt vor allem da, wo es der herkömmlichen High Fantasy mit seiner dreckig düsteren Welt den Mittelfinger zeigt. Ja, es gibt in der Hauptquest epische Schlachten, ja, es gibt einen bösartigen Sauron in Spee, große Scharmützel und einige unheimlich emotionale Momente. Aber es gibt auch ganz andere Geschichten, wie die unvergessliche Blutiger Baron-Quest, die im großen Ganzen der Hauptstory
die hat man sich echt gemerkt, ja.
Hier werden kontroverse Themen angesprochen. Alkoholismus, häusliche Gewalt, Kriegstraumata. Diese Quest ist so gut, dass ich dazu ein eigenes Video gemacht habe. Deshalb spoilere
ja,
ich
da hat er recht.
Mal nix. Oder nehmen wir das erste Add-on, Hearthstone. Das
Beste.
Eigentlich harmlos mit der Jagd nach einem
bestes
Ungeheuer
Add-on.
Und sich zu einer der besten DLC-Kampagnen
Hearthstone,
aller
bestes Add-on.
Mit mysteriösen Schurken,
The Gaunder.
Odim,
und
komplexen Anti-Helden / Schurken.
The Gaunder,
Everick. Generell überzeugt The Witcher 3 auch 2020 noch durch komplexe Charaktere. Geralt ist eben nicht der typische Fantasy-Good-Guy, sondern ein alter Wolf, der jede Art von Abgrund schon mindestens einmal gesehen hat. Der eigentlich nur noch im Kleinen nach Frieden für sich und seine Nächsten sucht, aber immer wieder irgendwie ins große Ganze reingezogen wird. Und so ist jede Figur auf ihre
Shani.
Weise vielschichtig, und wer sich die Mühe macht, Journale und Hintergrundinfos zu wälzen, entdeckt immer...
Shani war die Beste, ganz ehrlich... Wenn ich die Auswahl hätte zwischen Triss, Yennefer, Shani, dann würde ich eindeutig Shani nehmen. Allerdings noch besser war die, wie hieß sie denn? Die eine Gräfin da aus Blood and Wine, das war die, das ging ja storymäßig nix in der Richtung. Aber von allen Witcher-Charakterinnen, Henrietta, war das Henrietta? Ja, stimmt, glaube ich, war Henrietta. War das die Beste?
Details. Hearts of Stone schafft es sogar, aus einer Hochzeit ein
unvergessliches
Abenteuer zu machen, weil
Geralt vom
Geist eines längst verstorbenen Aufreißers besessen ist. Doch bevor die ganze Sache in pure Gaukelei ausartet, finden sich in derselben Quest einerseits sehr emotionale, andererseits aber auch schockierende Story-Momente, weil Gunther Odim so ein Saftsack ist.
Der Gaunder.
Abseits dieser Hauptstränge von DLC.
Da haben sie es ja echt geschafft. Ich glaube, ich weiß nicht, wie viele von euch das Add-on gespielt haben, weil das kam ja ein bisschen nach dem eigentlichen Main-Game raus. Aber die haben es wirklich geschafft, dass das einer der wenigen Charaktere war in Spielen, wo ich echt ein ungutes Gefühl hatte, obwohl er eigentlich nicht wirklich was macht, bis auf zwei Sachen.
Main Story fängt der Spaß ja erst an. Ich könnte den ganzen Tag Nebenquests von The Witcher 3 aufzählen, die durch ihre großen und kleinen Geschichten im Gedächtnis bleiben. Den Käse-Dungeon zum Beispiel oder die tragische Geschichte der Pestmite oder der sich teleportierende Magierturm oder. Aber das solltet ihr, sofern noch nicht passiert, unbedingt alles selbst erleben.
Ja, richtig nice.
Wo sehr viele Open-World-Spiele für Abwechslung sorgen wollen, indem sie euch mit möglichst vielen Gameplay-Aktivitäten zuballern, verfolgt The Witcher 3 einen anderen Weg und liefert stattdessen möglichst viele unterschiedliche Geschichten. Und wir reden hier wirklich von Dutzenden Nebenquests. Für die Game of the Year Edition, und nur die solltet ihr überhaupt kaufen, denn da stecken die DLCs drin, braucht ihr gut und gerne 150 Stunden
das mit dem Löffel, ja.
Durchlauf.
Jeder, der das Add-on gespielt hat, an das mit dem Löffel wird man sich erinnern.
Alleine an die Großstadt Novigrad behalte ich so viele Erinnerungen. Ich habe dort Serienmörder gejagt, ein Theaterstück orchestriert, beim Öffnen eines Pubs geholfen, mich mit Gangsterbanden rumgeschlagen, einen Banküberfall verfolgt. Das alles eingebettet in die Ränkespiele großer Politiker, denn das ganze Land befindet sich im Krieg. Und Novigrad ist ja nicht die einzige Stadt. Auch in Ochsenfurt treffe ich einige der härtesten Entscheidungen im ganzen Spiel. Ich sag nur Auktionshaus. Geralds Handlungen bestimmen sehr häufig, wer lebt.
Bisschen einfach war das Game, muss man sagen.
Und auch wenn die Entscheidungsvielfalt nicht mit einem Disco Elysium mithalten kann, spielt The Witcher 3 doch in einer sehr hohen Liga. Dieser Fokus auf Storytelling hat allerdings einen Preis.
Das sprechende Pferd, ja.
Gameplay ist die eine Front, an der man The Witcher 3
das war auch geil.
Anmerkt. Denn hier bieten andere Rollenspiele mehr Tiefe, andere Action-Adventures, das spannendere Kampfsystem und andere...
Du kannst ohne Probleme Witcher 3 spielen, ohne die anderen gespielt zu haben.
...und World eben abwechslungsreichere Aktivitäten. Denn im Prinzip macht Geralt immer bloß drei Dinge. Reden, mit der Detektivsicht Hinweise anklicken und kämpfen.
Das stimmt. Get schreckt.
Und wo die Dialoge natürlich vom herausragenden Writing profitieren, herrscht an der Gameplay-Front relativ viel Gleichförmigkeit. Prinzipiell gibt es unterschiedliche Gegnertypen, die unterschiedliche Strategien erfordern. Mittagserscheinungen legt ihr mit Fallenzaubern lahm, Menschen kontert ihr per Parade aus, dicke Feinde schwächt ihr mit den richtigen Ölen. Aber nach etwa 5 bis 10 Spielstunden habt ihr eigentlich alle Tricks raus, die ihr für den gesamten Rest des Spiels
das
braucht.
Das stimmt wohl, ja, da hat er recht.
Selbst auf den höchsten der 4 Schwierigkeitsgrade.
Und wirklich schwer ist es auch nicht.
Selbst auf Todesmarsch gibt's eine Kombi, mit der ihr alles packt. Zaubert den Schutzzauber Quen auf Geralt.
Das stimmt, das ist total OP gewesen. Das ist total OP gewesen, das Schild, was die was Leben wieder auffüllt. Das, da konntest du quasi nicht sterben.
Aus, haut zu, weicht aus und haut zu. Selbst mit aktiviertem Level-Scaling, das es in der Release-Version ursprünglich übrigens noch nicht gab, werden die Kämpfe ab dem zweiten Drittel der Kampagne zur Routine. Ja. Das gilt auch fürs Verfolgen von Spuren mittels Detektivsicht, weil das Aufschnuppern von Düften halt auch nur so viel Vielfalt zulässt. Mit Gleichförmigkeit haben die meisten Open-World-Spiele zu kämpfen, aber in The Witcher 3 findet ihr beispielsweise keine unzähligen spannenden
Dungeons
wie Skyrim, kein Gildensystem und auch kein Stealth- oder Parcoursystem wie in einem Assassin's Creed. Gut, dafür.
Das wollte ich ja auch mal spielen. Das habe ich mir letztens überlegt, ob ich es mir kaufen soll. Wie taugt Assassin's Creed Odyssey, taugt das was? Weil ich habe gerade wirklich keine großartigen Sachen, die ich spielen kann. Habe ich mir gedacht, ich kaufe mal wieder ein Assassin's Creed, lohnt sich das? Ja. Ich habe halt ein bisschen Bedenken, was Assassin's Creed Odyssey angeht, dass das einfach eine Map ist, so typisch Ubisoft, vollgekleistert mit Quests und nichts dahinter. Zu viel Open World, okay. Na, mal gucken, vielleicht hole ich mir es doch noch.
Auch das Beutesystem hat seine Probleme. Prinzipiell gibt's in der Spielwelt unzählige coole Rüstungen und Waffen, aber wer der Schatzsuche-Quest von Anfang an folgt, erhält früh im Spiel die mächtigsten Hexerrüstungen und Schwerter.
Das stimmt.
Und wird wahrscheinlich
wirklich viel looten musst du nicht.
Anderes mehr brauchen, weil er die immer upgraden kann.
Das beste also Schwert im Spiel ist das aus dem See, glaube ich, aus dem zweiten Addon. Problem ist, das kriegt man so spät, dass man es quasi gar nicht mehr braucht.
Von Hotspots auf der Karte rein spielmechanisch zur Fleißarbeit. Ihr könnt alle möglichen versunkenen Schmugglerfässer in der Open World von Skellige aufspüren und damit zig Stunden verbringen, ohne jene wirklich bessere Waffe oder Rüstung zu ergattern. Ich würde euch empfehlen, euch in sowas nicht zu verlieren, es sei denn, ihr habt euch für den Witcher GameStar Podcast verpflichtet, The Witcher 3 auf 100% zu spielen und, naja, Schleichwerbung. Auch das Skillsystem ist eher eine Light-Variante klassischerer Rollenspiele. Ihr steckt ein paar Punkte
in zusätzlichen
Schwertschaden, bufft euren Quenzzauber und könnt ohnehin anfangs nur sehr wenige Skills auf aktiv schalten. Dabei bietet The Witcher 3 durchaus den Spielraum für unterschiedliche Builds. Beispielsweise einen mächtigen Tank-Geralt, der auf Todesmarsch selbst Haus- und
Gegner abreißt. Enrico, man muss sagen, du kannst Witcher 3 auch sehr gut spielen, wenn du nur Main-Quest und ein bisschen drumherum machst. Ich habe auch gerade auf Skellige nicht so viele Nebenquests gemacht.
Aber solche High-Level-Spielereien rund um Runen, Item-Sets und so kommen erst im New Game Plus wirklich zum Tragen. Und zweimal hintereinander 150 Spielstunden, puh, das stemmen nur Leute, die sich die Fleißpünktchen wirklich verdienen wollen. Klingt das vielleicht ein bisschen negativ? Dann lasst mich euch Entwarnung geben. Trotz seiner Gameplay-Engpässe ist The Witcher 3 auch 2020 noch
Gwent.
Ein absolut...
Hat er ganz vergessen zu erwähnen, dass man eine Runde Gwent spielen kann. Erstmal mitten in der Schlacht sich hinsetzen. Wie sieht's aus, eine Runde Gwent? Ich weiß gar nicht, was er da auf Deutsch gesagt hat.
Gar eines der besten überhaupt. Nur weil Kämpfe und Rollenspielmechaniken nicht mit der gesamten Konkurrenz den Boden aufwischen, heißt das ja nicht, dass man beim Monsterkloppen keinen Spaß hat. Ganz im Gegenteil. Mit Geralt das Schwert zu schwingen, macht Spaß. Sogar mehr als bei diversen anderen Spielen.
Also ich muss sagen, Witcher 3 hatte einen der geilsten, der lustigsten Dialoge. Das ist, wo man, auf Deutsch heißt der Typ, glaube ich, Weideler oder so, wo man da hin muss. Und ich weiß gar nicht mal, wo dieser Dialog stattfindet, aber das ging sinngemäß irgendwie so, irgendwie bla bla bla, er fickt seine Ziege. Und dann sagt Geralt da drauf, seine Hobbys interessieren mich nicht. Das finde ich so ein geilen Dialog, Alter. Er fickt seine Ziege, seine Hobbys interessieren mich nicht.
Das ist eben nicht der Bereich, wo The Witcher 3 sich als Meisterwerk entpuppt. Open-World-Spiele setzen unterschiedliche Schwerpunkte. Manche verstehen sich als Abenteuer-Sandkasten wie Skyrim, andere als Chaos-Spielplatz wie GTA 5. The Witcher 3 sieht sich vor allem als atmosphärisches Story-Erlebnis und hier schlägt es sich meisterhaft. Denn ja, viele Hotspots auf der Karte mögen sich spielmechanisch wiederholen, aber trotzdem erzählen so viele Ecken der Spielwelt eine eigene Geschichte, wenn ihr danach sucht. Nur ein Beispiel. In Kaer Morhen gibt es eine versteckte Höhle, in der bloß Trollnummer 780 und belanglose Beute auf euch warten. Doch Geralt findet auch einen alten Angriffsbefehl gegen Kaer Morhen. Und wer The Witcher 1 gespielt hat, kombiniert schnell, als die Salamandra dort im Prolog die Hexerfestung angreifen, muss sich ein Teil des Trupps in dieser Höhle hier verirrt haben und von einem Troll zerkloppt worden sein. Was für ein cooles Story-Detail. Ein anderes Beispiel. Für das Wegelbad-Anwesen in Wellen, das ihr nur in einigen wenigen Quests besucht, existiert ein komplett durchdachter Wirtschaftskreislauf aus Waren, die nach Novigrad geliefert werden, weil CD Projekt hier halt nicht einfach ein Haus in die Landschaft pflanzt, sondern es einbettet in die Welt. Solche Details könnt ihr als Spieler nachvollziehen, wenn ihr euch die Zeit dafür nehmt. Es existieren Lieferstellen, Warenkreisläufe und das schafft kaum ein anderes Open-World-Spiel in einer derartigen Detailtiefe.
Das Schade ist halt, dass die meisten Leute das gar nicht wahrnehmen.
Und um mal ein bisschen stumpfer zu sein...
Hast du den Assassin's Creed Valhalla-Trailer gesehen? Nee, den können wir uns gleich mal angucken.
Witcher 3 sieht auch 2020 noch atemberaubend aus. Die Abenddämmerung in Villen, die kalte Nacht auf dem Meer...
Ich mag ja Wikinger-Zeug.
Und das unvergessliche...
Das könnte mir echt gefallen. Sound.
Dreht ihr dieses Spiel auf 4K, habt ihr auf dem PC ein ziemliches Erlebnis. Kollege Maurice meint immer, dass er in keinem Spiel so viel Zeit damit verbracht hat, einfach nur durch den Wald zu reiten, in dem ein stets erstaunlich harscher Wind herrscht. Aber gut. Und dann gibt's theoretisch natürlich noch Mods. Die kann sich CD Projekt Red zwar nicht auf die eigene Fahne schreiben, aber ich will euch den Service natürlich nicht vorenthalten.
Ja, Vikings habe ich die ersten zwei Staffeln gesehen, da wurde es mir irgendwie zu langweilig.
In The Witcher 3 packen könnt. Hier ein Beispiel vom YouTuber Digital Dreams, der mal so richtig viele Mods in das Spiel gepackt hat und Geralt komischerweise aussehen lässt, als hätte er eine Corsage an.
Das stimmt.
The Witcher 3 ist nicht in allen Bereichen ein perfektes Spiel. War es nie und natürlich hat der Zahn der Zeit an einigen Stellen, wie den Kämpfen und dem Loot-System, merklich genagt. Aber The Witcher 3 ist auch ein Spiel, das bewegt, das euch nicht loslassen wird, euch in seine dreckige Fantasy-Welt zieht, um Ciri, Geralt, Soltan und Co. bangen lässt, das euch Momente beschert, an die ihr euch wahrscheinlich für immer erinnern werdet und komplexe Botschaften vermittelt, die gerade in der heutigen Zeit gar nicht so unwichtig sind. Die Game of the Year Edition hat viele Schwachstellen des Originals ausgebessert, das Menü beispielsweise bedienbarer gemacht, außerdem verlängern Level-Scaling und ein New Game Plus den Spielspaß. Hm. Aber die größten Stärken von The Witcher 3 waren damals und sind bis heute dieselben. Eine Rollenspielreise wie diese werdet ihr kein zweites Mal finden.
Das stimmt.
Noch genauso
wie früher. Das stimmt, da hat er recht. Also wer es nicht gespielt hat, kann man echt empfehlen. Was denn Assassin's Creed Trailer? Schauen wir mal, habe ich noch nicht geguckt. Xbox, geh fort.
They are heartless.
Ja, ja, Moment. Moment, Moment, Moment. Ist die Lautstärke okay? Ja.
They are heartless.
Hauptsache unten drunter ab 18.
Godless Barbarians.
Ja, mal davon abgesehen, dass kein Wikinger so ausgeschaut hat, aber wie dem auch sei, also mit Realität haben wir es wahrscheinlich nicht so genau.
They murder and kill blindly.
Getrackt.
Scar the lands of England. Lands they will never defend. Never love. The time has come to speak to them in a language they will understand.
Oh nee, please. Alter, Feuerpfeile, ist das euer Ernst, ja? Egal, wir gucken erstmal fertig. Da haben wir mal kurz Zeit in der Schlacht für. Okay, man sieht jetzt nicht so viel Assassin's Creed-mäßige Sachen. Außer, dass sich die Engländer und irgendwelche Skandinavier kloppen.
Odin is with us.
Ja, klar, und jetzt geht's ab. Odin, Poggers. Ah, ich dachte, jetzt gibt's Dick Shot. Ich bezweifle, dass du so gut wegsteckst, wenn du volle Pulle gegen deine Rippen die Axt kriegst. Aha. Das musste ja noch kommen. Eine Runde Stealth-Plate.
What an amazing trailer.
Ja, ja, ist gut, halt die Klappe. Let's play, Leute. Also, es war wenig Assassin's Creed, muss ich sagen. Also, das Setting finde ich cool. ich mag Wikinger, beziehungsweise mittelalterliche Settings und gerade so Wikinger-Zeug gibt's wenig. Ich befürchte allerdings, dass, obwohl eigentlich Assassin's Creed dafür immer relativ gut sind, aber ich befürchte, dass sie diese Periode nicht sonderlich realitätsnah einfangen. Dass es eher Film-Wikinger sind, beziehungsweise Film-Skandinavier als Skandinavier. Wikinger waren ja gar nicht, das Wikinger waren ja nur die auch wirklich auf Raubzüge gefahren sind. Die meisten anderen waren halt ganz normale Bauern, so wie hier auch. Mal gucken, was da rauskommt. Ja, aber also es war wenig Assassin's Creed Kram und gerade zu dieser Zeit müssten doch Templer auch voll am Start gewesen sein, oder? Es gibt ein Video, wo ein Historiker auf den Trailer reactet. Echt? Auf Deutsch oder auf Englisch? Da war's, wo ich suchen? Also eine Sache, die mir auch schon wieder aufgefallen ist, ich meine, ich bin nicht der krasse Historiker oder so, ich interessiere mich nur so ein bisschen am Rande, so für die Zeit und so ein bisschen mittelalterliche Schlachten und was da so für Taktiken angewandt wurden. So eine Sache, die mir direkt aufgefallen ist, dass erstens Feuerpfeile gibt's nicht und zweitens so wurden auch keine Schlachten gefochten. Das ist das, wie man es in Filmen immer sieht, quasi 500 Leute gegen 500 Leute, aber eigentlich eher 500 One-on-Ones, was schwachsinnig ist, weil gerade Wikinger, also welche, die erprobt waren, die Ahnung hatten, wie man kämpft, zu Zeiten, wo die in England eingefallen sind, die Engländer überhaupt keine Armee im eigentlichen Sinne hatten. Die mussten dann immer wieder neue Leute rekrutieren, da konnte sich's keiner leisten, 500 Mann Armee am Start zu haben, trainiert und ausgerüstet. Das hatten die, deswegen waren die auch so erfolgreich. Und die waren halt kampferprobt und die hätten im Leben nicht 500 One-on-Ones da gekämpft, sondern die hätten in Formation gekämpft und auch nicht mit Axt und Schild, sondern mit Schild und Speer und auch mit Bogen. Aber gut, ist so viel Max Historiker am Start, ich weiß. Nach was soll ich suchen? Historiker Valhalla Reacts Historiker oder was? Nee. Das wird was? Amidas. Kenne ich. Das da? Wow, 29 Minuten! Vielleicht gucken wir das nachher noch. Das scheint mir etwas lang zu sein jetzt. Oder wollen wir es jetzt gucken? Wie ihr wollt. Also entweder gucken wir später oder wir gucken es jetzt, wie ihr wollt. Ich bin mal gespannt, was er sagt. Ja. Anschauen, okay. Ich bin doch mal gespannt, was er erzählt.
Kommentiert Assassin's Creed Valhalla Trailer. So, der Trailer kam für mich gesehen gestern raus. Ich nehme es gerade auf am 1. Mai. Das Video kommt wahrscheinlich morgen raus. Also quasi kam der Trailer vorgestern raus. Und ich habe mich sehr gefreut, als er rausgekommen ist. Ist für mich so ein bisschen zurück zu den Wurzeln, weil ich gerade nach dem Studium sehr viel in mittelalterliche Rüstung, sowohl Kunst und als auch Technik gearbeitet habe. Und das haben wir ja hier in dem Trailer sehr oft, wie wir ja hier schon an dem...
Vor allem, was soll das für eine Rüstung sein, die der Engländer anhatte?
So, einige von euch haben sich das gestern im Stream etwas gewünscht und dass ich hier mal ein bisschen drauf...
Wer ist der Typ? Keine Ahnung. Ein Historiker.
Und wir schauen uns den Trailer von vorne bis hinten an und ich sage ein bisschen was dazu.
Dragonscale. Dragonscale Armor.
Gefallen ist. So, kurzer Disclaimer vorweg, also eine kurze Klarstellung. Ja, ich habe vor einiger Zeit mal für Ubisoft gearbeitet. Allerdings muss man dazu sagen, dieses Video ist weder vertraglich irgendwie mit Ubisoft abgesprochen. Sie haben mich nicht angefragt, ob ich das Video machen kann. Ich bekomme kein Geld von Ubisoft. Das ist einfach aus reinem Interesse, reinem eigenen Interesse raus
entstanden.
So, jetzt bin ich richtig abgesichert, sowohl auf der einen als auch der anderen Seite. Und jetzt können wir mit dem Trailer anfangen. So.
Einfach mal so.
Jetzt sehen wir schon mal gerade schon. Pausieren wir erstmal. Hier sehen wir gerade schon, okay, das Setting ist jetzt schon relativ klar. Es ist ein sehr frühmittelalterliches Setting. Bisher im Trailer, muss man sagen, ist noch nicht eindeutig, zu welcher Zeit es genau ist. Es könnten einige Jahrhunderte über einige Jahrhunderte hinweg sein. Später im Trailer sieht man noch, es ist relativ datierbar, wann das spielt, das Spiel. Und hier sehen wir eben eine nordische Siedlung, skandinavische Siedlung. So ziemlich klischeehaft aufgebaut, das Langhaus da hinten, ein bisschen so eine kleine Tempelstruktur und die ganzen Bevölkerung dazu. Jetzt muss man sagen, einige Sachen sind hier sehr gut dran gemacht, wie zum Beispiel hier die Outfits der, sagen wir mal, nicht so Protagonisten. Sehr clean, sehr einfach, wie es oftmals auch bei archäologischen Ausgrabungen und auch auf Bildquellen gezeigt wird. Was mir ein bisschen komisch vorkommt, ist, dass sie alle wirklich die gleiche Farbe haben. Also die tragen alle irgendeine Farbe, irgendeine Abart von Blau.
Das finde ich auch immer merkwürdig, dass, ich meine, ich will jetzt kein Max-kommentiert-Historiker der Assassin's Creed-kommentiert machen, aber das finde ich in mittelalterlichen Darstellungen auch immer ein bisschen merkwürdig, dass die oftmals alle dreckig und grau sind. Dabei hatten die im Mittelalter, und auch wenn man sich, ich meine, damals war ja keiner dabei, der Fotos gemacht hat, ja, aber ihr kennt ja vielleicht diese Teppiche und sowas, was es gibt, wo man sich schon noch angucken kann und feststellen kann, was die Leute damals im Bild von sich selbst hatten. Und das war ziemlich bunt eigentlich, zumindest in der europäischen Sache. Und ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie das in Skandinavien war. Aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass alle dort mit blauen, was ist das, Leinen, keine Ahnung, blauen Leinenklamotten irgendwie rumgelaufen sind.
Au. Oh. Gut, okay. Vielleicht mögen die alle blauen im Dorf hier. Die Protagonisten, sagen wir mal, eher hier im mittleren Hintergrund und hier vorne dann eher mit den zwei Kindern da im Arm, ist schon ein bisschen mehr. Also hier sehen wir schon ein bisschen an der Kleidung, okay, Kriegerstatus irgendwie so. Sind jetzt zwar wahrscheinlich kurz davor aufzubrechen auf Viking, also auf die große Fahrt. Tragen hier schon Rüstung, ist natürlich die Frage, wie notwendig das ist, wenn sie gerade erst zur Fahrt aufbrechen.
Das stimmt.
Natürlich wieder ganz viel Fell, aber zum Fell sage ich gleich nochmal was. Wir lassen den Trailer erstmal weiterlaufen. Aber das eben so zum erstmal groben Setting. Eine schöne Axt übrigens gewesen im Vorgrund. So. Wo wir gerade schon das Fell angesprochen haben, ja. Fell ist immer so eine Sache. Es wird heutzutage immer noch debattiert, ob Fell gerade im skandinavischen Kulturkreis so oft als Kleidungsstück überhaupt benutzt wurde.
Aber es sieht cool aus. Und es hat ein bisschen was von World of Warcraft Shoulder Pads.
Es gibt kaum bis gar keine archäologischen Funde, die das eindeutig belegen würden, dass Fell überhaupt benutzt wurde als Kleidungsstück oder ob es nicht einfach einfacher war, Wollumhänge zu benutzen. Jetzt mag man meinen, ja, aber Fell, das hält doch so warm, das ist doch wunderbarer, auch mit der Haut unten drunter noch, ja, aber es ist nicht wirklich ökonomisch, ein Schaf zu scheren und draußen warmen Wollumhang zu machen und das Schaf lebt eben den nächsten, das nächste Jahr nochmal, ist sehr viel ökonomischer als das Schaf zu töten, ihm die Haut abzuziehen mit Fell dran und das sich so umzuhängen. Mal ganz davon abgesehen, wenn es so warm hält, dann ist den ganzen Männern hier in diesem Screen, auf diesem Bild hier, ist sehr kalt. Nur der einzigen Frau im Bild
ist
nicht,
warm.
Weil sie ist wohl anscheinend die Einzige, die kein Fell tragen darf. Gut, lassen wir mal so stehen. Gut, ein bisschen künstlerische Freiheit sei natürlich jedem Spiel erlaubt. Hier in dem Sinne, ne? Und da sehen wir eben auch schon, es geht auf zur Viking, also zu der großen Fahrt oder die Reise wird das immer so ein bisschen übersetzt, also Wikinger an sich als Volk gab es ja nicht, ne? Ist
und das, was ich auch schon gesagt habe, sogar der Historiker sagt's, da muss ja was dran gewesen sein.
Und die Viking, oder ich bin jetzt kein Experte in als skandinavische Aussprache, aber Viking, das ist so das, wie ich das gelernt habe, ist eben die Fahrt, die Reise.
Das hat sich bestimmt Viking ausgesprochen auf skandinavisch.
Nicht unbedingt kriegerisch sein soll, hier in dem Fall anscheinend schon.
So wie sich Ubuntu ja auch Ubuntu ausspricht. Wir wissen, dass alles mit Ami-Akzent muss das sein.
Wir sehen auch hier wieder, die meisten haben schon wieder ihre Rüstung an. Und Viking ist eben auch in den meisten Fällen war die Viking einfach eine Handelsreise. So, diesem...
Ja. Doch, aber Viking ist mit Sicherheit deutlich skandinavischer als Viking.
Den habe ich einfach mal angehalten, um darauf einzugehen, die Uniformität dieser ganzen Sache hier. Also wir haben hier mehrere Schiffe, sowohl im Vordergrund als auch im Hintergrund. Und wenn man
ich
sich
bin
so
ja
die
froh.
Segel anguckt,
ich bin über eine Sache bin ich ja schon mal echt froh, dass die keine Hörnerhelme aufhaben. In den Filmen früher hatten Wikinger alle Hörnerhelme auf. Zum Glück haben sie das hier halbwegs richtig hingekriegt.
Da sind auf allen Segeln ist das Gleiche dargestellt. Jetzt kann man sagen, ja okay, das hat man einfach gemacht jetzt vom Spielerischen her, um es so ein bisschen uniform darzustellen, damit man auch sieht, okay, die gehören alle irgendwie zusammen. So die Ikonografie ein bisschen vereinheitlicht. Oder man hat vielleicht gesagt, okay, das sind alles sehr devote Odin-Anhänger. Also wir haben hier überall die beiden